Punkt 4, Punkt 1, da geht es um die Frage des Haushalts. Der Beschluss über das Verfahren zur Haushaltsaussprache liegt Ihnen vor. Geht einerseits um die Redezeiten der jeweiligen Fraktionssprecher und dann um die Begrenzung der Gesamtzeit auf 2 Stunden. Möchte hierzu jemand was sagen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? FDP, UWG stimmt dagegen. Bitte? Okay, dann ist dieser Beschluss mehrheitlich in der Enthaltung. Dann ist dieser Beschluss mit Mehrheit angenommen. Dann darf ich jetzt als ersten Redebeitrag Volker Barius ans Mikro bitten.
So, das geht wunderbar. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist das wichtigste Recht, das der Rat hat, das Vornehmste über den Haushalt zu beschließen und dann auch darüber zu reden angesichts der Rekordsummen, die sich da dieses Jahr drunter befinden. Das ist auch richtig so. Es ist ein Haushalt der Rekorde mit knapp 750 Millionen Einnahmen und 825 Millionen Ausgaben und einem Ergebnisdefizit von 75 Millionen. Das sind allerdings beileibe Rekorde, die man nicht haben will. Und das ist schon etwas, was finanzpolitisch schon schön geredet wird, wenn man es nur eine ernste Lage nennt. Das ist albtraumhaft und eigentlich zum Weglaufen. Vor allen Dingen, wenn man hier eigentlich nur ehrenamtlich sitzt. Und dennoch, meine Damen und Herren, und das verdient allergrößten Respekt, haben sich eben diese ehrenamtliche Ratspolitik und Verwaltung dieser Verantwortung gestellt, lange diskutiert, Maßnahmen und Ideen verhandelt. Und am Ende werden wir heute mit sehr großer Mehrheit einen tragfähigen Haushalt beschließen. Allen Widrigkeiten, allen schwierigen Zeiten zum Trotz geben wir damit unserer Stadt Sicherheit und Verlässlichkeit. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt, wir investieren in die Zukunftsfähigkeit Osnabrücks und in die Attraktivität des Oberzentrums. Dieses Signal verbinden wir mit 5 guten Botschaften. Erstens, während die Einnahmen und Ausgaben um 10%, das hat ganz viel mit der Teuerungsrate der Inflation zu tun, steigen, wächst das Defizit nicht genauso, sondern nur um ca. 5,5%. Die gesamtstädtische Netto-Neuverschuldung wird wahrscheinlich sogar leicht sinken. Zweitens, wir belasten, anders als viele andere Städte, gerade auch im Norden, die Bürgerinnen und Bürger nicht mit Steuererhöhungen. Auch die Gebühren bleiben, mal abgesehen von der Teuerungsrate, von der Inflation, einigermaßen stabil und werden nur moderat angepasst. Die Straßenausbaubeiträge, sie bleiben abgeschafft. Drittens, es gibt keinen Abbau von Sozial-, Bildungs- oder Kulturangeboten. Ganz im Gegenteil, dort, wo die Not am größten ist, wo es notwendig ist, bauen wir die Unterstützung aus. Viertens, und das ist die wichtigste Botschaft, wir investieren weiter in die Zukunft dieser Stadt, in die Infrastruktur. 500 Millionen in den nächsten 4 Jahren, eine Summe, die sich wahrlich sehen lassen kann, davon die Hälfte in Schulen und Kitas in die Zukunft für unsere Kinder. Fünftens, und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft neben den Investitionen, wir bleiben verlässlich und wir geben Sicherheit. Wir stehen zu unserem Krankenhaus. Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat weiter oberste Priorität. Wir geben auch in diesem Jahr einen Zuschuss, um das Defizit zu decken. Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser in Not im Stich gelassen werden. Hier geht es um die Daseinsvorsorge par excellence. Und das gilt auch für unsere Stadtwerke, die inzwischen auf einem sehr ambitionierten Sanierungspfad sind und anders als das Klinikum eher etwas verschuldeter in diese Not geraten sind. Aber auch hier sind wir auf einem guten Weg. Und auch hier werden wir den Schwerpunkt allerdings auf Investitionen in die Infrastruktur, in die Daseinsvorsorge legen. Die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum ist und bleibt die größte sozialpolitische Herausforderung. Und deswegen werden wir auch hier mit weiteren Eigenkapitalverstärkungen in die kommunale Wohnungsgesellschaft die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es hier vorangeht. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal. Was wäre diese Stadt ohne die vielen freien Trägerorganisationen, die wir haben, die mit Kostensteigerungen und auch mit angemessenen Tariflohnsteigerungen zu tun haben? Die lassen wir damit nicht alleine. Wir kümmern uns auch das eine wichtige Botschaft, wo es wirklich unmittelbar um Sicherheit geht, um die Angsträume in dieser Stadt vermehrt. Da geht es um die innere Sicherheit hier. Dafür wird Geld zur Verfügung gestellt. Aber wir stärken eben auch die Frauenberatung, wenn es um digitale Gewalt geht oder um den Kampf gegen Ausbeutung und Zwangsprostitution. Und wir unterstützen auch weiter die, die es am schwersten haben in der Stadt, durch die Unterstützung der Sozialberatung, der Jugendhilfe, der Tafel, die Wohnungslosenhilfe und der Flüchtlingssozialarbeit. Und natürlich wäre kein Grüner, wenn ich das nicht ansprechen würde. Um die Sicherung der Lebensqualität geht es auch beim Klimaschutz. Nichts ist hier teurer als Unterlassung. Wir werden das Vorreiterkonzept und die Umsetzung angehen. Und wir werden auch das Stadtklima und die grünen Finger weiter schützen. Das Freiwohnentwicklungskonzept, das Stadtentwicklungskonzept sind auf dem Weg. Und auch für die Radsicherheit tun wir weiter mehr. Christiane, vielen, vielen Dank auch für deinen Kampf an dieser Stelle. Und das darf man auch gerne mal unterstützen hier. Im Sinne eines Applaus, also bitte. Ja. Meine Damen und Herren, es gibt schon beunruhigende Meldungen. Wer die NOZ verfolgt hat, der hat auch die Ergebnisse des Osnabrücker Handelsmonitors, der IHK und des Einzelhandels mitbekommen. Die sind für die City schon ein Problem. Immerhin konnte der Negativ seit Corona gedreht werden. Von der alten Stärke der Innenstadt sind wir aber noch weit entfernt. Klar, eine Verbesserung der Erreichbarkeit werden wir angesichts des begrenzten Straßenraums kaum mit mehr Autos schaffen. Wie soll das auch gehen? Aber mit Park and Ride, und wir haben gerade ja einen Platz wieder eröffnet dafür, und der Stärkung des regionalen ÖPNVs gibt es hier noch eine Menge Potenzial. Aber ich gebe zu, wo wir deutlich besser werden müssen, hier sind Rat und Verwaltung gefragt, das sind die Baustellen. Das darf gerne, ja, es muss endlich schneller, transparenter und koordinierter gehen. Das ist für viele ein Ärgernis und auch ein Hemmnis für die Attraktivität des Oberzentrums. Und dafür allerdings tun wir auch eine Menge mit den kulturellen Angeboten. Das darf man nicht vergessen. Das macht die Qualität des Oberzentrums ja aus. Und wir arbeiten auch weiter intensiv an der Aufenthaltsqualität in der Stadt. Ein Adolf-Reichwein-Platz ist nicht genug. Ich freue mich auf den neuen Lädenhof, da passiert eine Menge Gutes, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mehr passieren kann am Hamannsbrunnen entlang der Hase oder vor Theater und Dom. Auch dauerhaft als Treffpunkt zu etablieren, wäre, glaube ich, eine gute Sache, um diese Stadt, die Innenstadt, noch attraktiver zu machen. Meine Damen und Herren, die meisten Kommunen haben ein strukturelles Finanzproblem. Jede Krise, jeder Rückschlag bringt uns in Not. Wir brauchen endlich Entlastung auch von Bund und Land. Aber woher nehmen? Das ist übrigens in Berlin auch gerade die zentrale Frage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wo Klimafonds und Wirtschaftsstabilisierungsfonds unter Druck sind. Noch mehr sparen oder Schulden machen? Meine Damen und Herren, das ist eigentlich viel zu schlicht gefragt, denn wir sparen hier in dieser Stadt seit 30 Jahren. Bei den Personalkosten geht angesichts des Fachkräftemangels ohnehin nicht mehr. Hier sparen wir automatisch. Viele Stellen sind unbesetzt, die dringend besetzt werden müssten. Also zum Beispiel bei den Bürgerservices. Lange Warteschlangen beim Führerschein, beim Standesamt und so weiter sind Ihnen bekannt. Aber darunter leiden doch nicht nur die Betroffenen, darunter leidet längst auch die Wirtschaft, wenn es darum geht, Arbeitsgenehmigungen für Migrantinnen zu besorgen von einer völlig überlasteten Ausländerbehörde. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir darüber reden, was ist eigentlich los, wenn mein Dach kaputt ist zu Hause. Dann saniere ich das, weil sonst ist mein ganzes Haus im Eimer. Wenn mein Fahrrad kaputt ist oder mein Auto, dann kaufe ich mir ein neues, zur Not auf Pump, weil ich sonst nicht zur Arbeit komme. Und genauso mache ich es auch mit meinem Maschinenpark, wenn ich sehe, dass die Konkurrenz viel günstiger ist mit ihren moderneren Maschinen. Und zur Not setze ich dafür auch Kredite ein. Man nennt das Investieren in die Zukunft. Und ausgerechnet da soll der Staat bei solchen Fragen keine Schulden machen. Diese Schuldenbremse, wie wir sie in Deutschland zurzeit haben, hemmt. Und sie ist eine Zukunftsbremse und sie muss dringend reformiert werden. Nur so kriegen wir den nötigen Sanierungsstau aufgelöst und die Transformation der Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft flankiert. Und das hilft ausdrücklich auch den Kommunen. Wie sollen wir sonst bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Wärmewende, die energetische Sanierung der Gebäude oder die Verkehrswende? Glaubt irgendjemand, wir können unser wirtschaftliches Niveau halten mit maroden Gleisen, Brücken und Straßen ohne Digitalisierung und eine klimaneutrale Industrie? Meine Damen und Herren, wir wollen diese Reform der Schuldenbremse und in vielen, vielen Bundesländern auch Unionspolitikerin. Noch blockiert der CDU-Vorsitzende in Berlin. Er glaubt, es würde helfen, man würde bei den Ärmeren kassieren, Bürgergeld und Kindergrundsicherung zusammenstreichen. Er irrt. So sichert man keine Zukunft, so stiftet man sozialen Unfrieden. Und meine Damen und Herren, ich glaube, Berlin könnte politisch von Osnabrück lernen. Man kann auch aus der Opposition heraus, und die CDU vor Ort betont das ja regelmäßig, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und sie tun das. Dafür wirklich nochmal meinen Riesenrespekt. Profil schafft man sich nämlich nicht durch Blockade, sondern nur durch gemeinsame Lösungen. Und das erwarten auch die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger von uns völlig zu Recht. Ich glaube übrigens, das ist, und ich komme zum Ende hin, das ist übrigens auch die Antwort auf die gegenwärtige Lage mit multiplen Krisen, die viel Rechtspopulismus, auch Rechtsextremismus fördern. Aber wir müssen Antworten geben, die Respekt heißen und die den Bürgerinnen und Bürgern auch, gerade heute ist übrigens der Tag des Ehrenamtes, über 60.000 Menschen engagieren sich in dieser Stadt ehrenamtlich, diesen Konstruktiven, den Kreativen, den Hunderten von Vereinen eine gute Handlungsgrundlage zu geben, einen soliden Haushalt zu geben und sie damit zu motivieren, weiter mitzumachen. Das ist, glaube ich, die beste Antwort auf die Bedrohung durch Rechtsextremismus und Populismus. Das ist die beste Antwort deswegen, weil es ein gemeinsames Signal ist, ein Angebot, weiter mitzumachen, die Demokratie zu stärken. Und ich glaube, da macht der Rat heute eine Menge richtig, indem er einen schwierigen Haushalt auf den Weg bringt, einen, der auf Dauer so nicht tragbar ist, aber einen, der uns zumindest für die nächste Zeit hilft. Und damit komme ich auch zum Dankeschön, Herr Vorsitzender. Danke für die Toleranz an der Stelle. Danke an allen, die dabei mitgewirkt haben, vorneweg von SPD und Volt, den Partnern, aber auch der CDU und den anderen Fraktionen und der Verwaltung. Ganz besonders allerdings danke ich Herrn Bracke, Frau Pfaff und Herrn Hagedorn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die weitere Debatte.
Als nächstes spricht für die CDU-Fraktion Herr Keite.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Jahr standen wir vor der Herausforderung, den Haushalt trotz zweier bedeutender Unwägbarkeiten zu planen. Erstens, wir sehen eine bedenkliche Entwicklung. In vielen Unternehmen leeren sich zunehmend die Auftragsbücher. Niemand weiß, ob dies vorübergehend oder der Beginn einer schweren Krise ist. Daher sollten wir die derzeit außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen nicht als selbstverständlich betrachten. Unser Dank gilt vielmehr der regionalen Wirtschaft mit ihren vielfältigen, meist kleinen und mittelständischen Unternehmen und ihren Beschäftigten für ihren enormen Steuerbeitrag. Dieser Beitrag eröffnet uns einige Handlungsspielräume im Haushalt, die sich jedoch schnell auch ändern können. Wir sollten daher vorsichtig planen, um Haushaltsdefizite zu vermeiden. Zweitens, die mehrfache Erhöhung des Leitzinses zur Inflationsbekämpfung bringt Unsicherheiten mit sich. Es ist unklar, ob wir kurz- oder mittelfristig mit einer Gegenbewegung rechnen können oder ob wir langfristig mit hohen Zinsen umgehen müssen. Dies erfordert Umsicht und Vorsicht. Unsere jetzigen Kredite sind nämlich meist zu niedrigen Zinsen vereinbart, neue Kredite hingegen deutlich teurer. Hohe Zinszahlungen rauben uns Handlungsspielräume in der Zukunft und für die Stadt Osnabrück gilt zwar keine grundgesetzliche Schuldenbremse und auch mit Sondervermögen beschäftigen wir uns weniger. Trotzdem sagt uns der gesunde Menschenverstand und die Verantwortung für die kommende Generation, dass Sparsamkeit dort der Vorzug vor finanzieller Freigebigkeit zu geben ist. Deshalb ist es aus Sicht der CDU-Fraktion entscheidend, zunächst unsere grundlegenden Aufgaben sicherzustellen, bevor wir in zusätzliche Projekte investieren. In den Haushaltsberatungen waren uns deshalb drei Bereiche besonders wichtig. Mit diesen Themen festigen wir die Grundstrukturen unserer Stadt und stärken die Attraktivität. Der Wohnungsbau muss wieder bezahlbar werden. Die Anzahl der Baugenehmigungen in Osnabrück ist massiv eingebrochen. Für viele junge Familien platzt momentan der Wunsch nach einem Eigenheim. Die Bauwirtschaft teilt öffentlich mit, dass nur noch die obersten 10% Topverdiener einen Kredit für ein normales Wohnhaus solide stemmen können. Das hat mit sozialem Wohnungsbau nichts zu tun. Ein Eigenheim ist weiterhin einer der Topwünsche der Menschen und der beste Schutz vor Armut im Alter. Der Leitzins und die Inflation durch die Inflation gestiegenen Baukosten sind in diesem Zusammenhang natürlich ein Grund. Zusätzlich haben wir in Osnabrück aber durch viele kommunale Sonderregeln das Bauen maximal verteuert. Jahrelang wurde die CDU dafür kritisiert, dass sie die Sonderregeln für das Bauen in Osnabrück als besonders bürokratisch und teuer anprangerte. Aber inzwischen stelle ich im Stadtrat mehr und mehr fest, dass Verständnis für diese Position aufkommt. Wir müssen jedoch vom Verständnis und vom Mitgefühl für die jungen Familien ins konkrete Handeln kommen. Als ersten Schritt wird heute auf Antrag der CDU-Fraktion die Infrastrukturabgabe für soziale Infrastruktur für 2 Jahre ausgesetzt. Das ist eine dass eine junge Familie zunächst Steuern bezahlt, damit die Kita gebaut wird und dann aber nochmal über die Infrastrukturabgabe ein zweites Mal für die gleiche Kita zur Kasse gebeten wird, erschließt sich nicht. Die Abschaffung dieser Abgabe verbilligt das Bauen nun ganz konkret für zunächst 2 Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit setzen sich die Fraktionen nochmal zusammen und besprechen, ob die Abgabe ab 2026 wieder erhoben wird. Das ist ein erster Erfolg zu bezahlbarem Wohneigentum. Aus Sicht der CDU kann das aber nur der Anfang sein. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass der Erwerb einer eigenen Immobilie auch für normale Geldbeutel wieder möglich wird. Heute machen wir einen ersten Schritt. Der zweite Kernpunkt der Anträge der CDU-Fraktion zum Haushalt ist ein Einstieg in die Sanierung und Stärkung der berufsbildenden Schulen. Um das duale Ausbildungssystem wird Deutschland weltweit beneidet. Doch dort werden die Fachkräfte ausgebildet, die wir so dringend benötigen. Am Zustand unserer Schulen kann man diese Bedeutung aber leider momentan nicht ablesen. Ganz im Gegenteil, es besteht ein erheblicher Sanierungsstau. Auf Antrag der CDU werden wir auch hier konkret und stellen zweimal 100.000 Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung. Als erstes ermöglichen wir eine sofortige und spürbare Verbesserung, indem wir 100.000 Euro für neue Ausstattung bewilligen. Und zweitens stellen wir 100.000 Euro zur Verfügung, um den Abbau des Sanierungsstaus zunächst zu planen. Dieser Einstieg in die Sanierung wird uns auch in den kommenden Jahren Millionen kosten. Aber uns ist es wichtig, dass Ausbildung und Handwerksberufe in Osnabrück unter guten räumlichen Bedingungen erlernt werden können. Der dritte Kernbereich ist das Thema Sicherheit. Grün-Rot hat einen Antrag zur personell besseren Ausstattung des Verkehrsaußendienstes in die Haushaltsberatung eingebracht. Und ich will nicht bestreiten, dass es auch notwendig ist, dass Falschparker ihre Knöllchen bekommen und niemand mehr Radwege gefährlich zuparkt. Man kann den Antrag der Mehrheitsgruppe nach mehr Personal in diesem Bereich aber auch ein wenig als Bekräftigung einer grundsätzlich grün-roten Anti-Auto-Haltung interpretieren. Trotzdem unterstützen wir diesen Antrag mit der Maßgabe, dass daraus ein wirkliches Sicherheitspaket geschnürt wird. Falschparker mögen sicherlich ein Ärgernis sein, aber wir legen den Fokus auf andere, viel ernstere Sicherheitsprobleme in Osnabrück. Aus Sicht der CDU-Fraktion muss ein Schwerpunkt auf die Situation in der Johannesstraße gelegt werden. Dort verschlechtert sich die Sicherheitslage zunehmend. Deshalb werden auch im nächsten Jahr auf unseren Antrag hin zunächst 100.000 Euro für zusätzliche Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Im Zusammenarbeit mit der Polizei entwickelt die Verwaltung ein Sicherheitskonzept. Das kann im Kleinen beginnen mit besserer Beleuchtung, aber auch größere Maßnahmen beinhalten. Ganz konkret möchten wir seitens der CDU-Fraktion prüfen lassen, ob eine Videoüberwachung zielführend und umsetzbar ist. Diesen Kriminalitätsschwerpunkt müssen wir mit präventiven Mitteln in den Griff bekommen. Wir möchten, dass man sich an allen zentralen Aufenthaltsorten in der Innenstadt sicher fühlt, auch abends. Und es ist auch ein Puzzlestück, um die geplante Aufwertung des Neumarktes aus einem Guss zu gestalten. Was helfen die schönsten Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten, wenn die Menschen sich unsicher und unwohl fühlen? Sicherheit ist ein essentieller Bestandteil, um eine Aufwertung und das gute Quartiersmanagement zu flankieren. Bezahlbares Wohnen, Rückenwind für die Bauwirtschaft, gute Bedingungen für berufliche Bildung und eine Aufwertung der Innenstadt durch ein solides Sicherheitskonzept stärken Osnabrück auf Dauer. Das sind unsere Kernaufgaben. Die Ausgaben für freiwillige Aufgaben haben wir hingegen kritisch hinterfragt und stark priorisiert. Insbesondere das Ehrenamt sollte aber auch in Zeiten knapper Kassen hinreichend unterstützt werden. Der Erhalt des Schulmuseums an einem neuen Standort war uns wichtig. Wer eine Schule in Osnabrück besucht hat, kennt das Schulmuseum und das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement der Betreiber. Ich freue mich, dass unserer Initiative entsprochen wurde und wir dem Schulmuseum eine neue Perspektive geben. Auch bei den freiwilligen Aufgaben für Kinder und Jugendliche sollten bei aller Sparsamkeit die notwendigen finanziellen Anschubbedingungen kommen. Exemplarisch nenne ich die Begabtenförderung von Grips und Co., die heute auf Antrag der CDU-Fraktion finanziellen Rückenwind bekommt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Mehrheitsgruppe. Viele unserer Vorschläge wurden sehr sachlich und konstruktiv behandelt. Unterschiedliche politische Akzente sind aber Bestandteil der Demokratie. Entsprechend waren wir bei einzelnen Punkten auch uneinig. Doch am Ende stellen wir heute einen gemeinsamen Haushalt auf. Lassen Sie mich trotzdem einige Punkte erläutern, die in den Beratungen besonders problematisch waren. Besonders kritisch sehen wir eine neue, gut bezahlte zusätzliche Kuratorenstelle für die Kunsthalle. Ich möchte dies im Sinne der Einigkeit nicht weiter erläutern. Die CDU-Fraktion wird aber an dieser Stelle dagegen stimmen. Bei dem Bau einer weiteren integrativen Gesamtschule war es schwierig, einen Kompromiss zu finden. Die vorgesehenen Bau- und Planungskosten wurden von uns sehr kritisch gesehen. Am Ende haben sich aber alle Fraktionen dem gemeinsam verhandelten Schulfrieden verpflichtet gesehen. Und so wurde am Ende der Beratungen eine Einigkeit gefunden. Dafür, dass wieder Bau- und Planungskosten eingestellt werden, stimmen wir seitens der CDU-Fraktion zu, dass die Schulentwicklungsplanung vorangebracht und ein Fokus auf die weitere Fundierung der Sachdaten im Gesamtschulbereich gelegt wird. Insofern ist hier ein Kompromiss gelungen, der für alle ein Entgegenkommen bedeutet. Die Zustimmung zu einem weiteren Vorschlag der Mehrheitsgruppe fiel uns hingegen deutlich leichter. Das Budget für Radwege wird um 100.000 Euro erhöht. Genauso, wie wir es in den vergangenen Jahren beantragt haben. Interessant ist, dass unsere Anträge in den letzten Jahren stets mit der Begründung abgelehnt wurden, dass nicht genug Personal vorhanden sei und externe Planungsbüros weniger geeignet seien. Jetzt kommt der Antrag von Grün-Rot. Oh Wunder, auf einmal geht's. Weniger amüsant war die Beratung der Konsolidierungsliste der Verwaltung. Leider liegen wir hier weiter auseinander als erhofft. Bei den Sparvorschlägen, die von der Verwaltung selbst eingebracht wurden, sollte die Zustimmung in den meisten Fällen doch selbstverständlich sein. Immerhin haben wir es mit Mühe und Not geschafft, dass die Stadt in 2024 nicht ernsthaft in Werbeveranstaltungen für gewerbliche Lastenradnutzung einsteigt und konnten diesen Konsolidierungsvorschlag zunächst für 2024 gemeinsam beschließen. Bei anderen Vorschlägen hätte ich mir etwas mehr Sparwillen im Konkreten gewünscht. Die CDU-Fraktion stimmt hier deutlich mehr Vorschlägen als die Mehrheitsgruppe zu. Trotzdem dominiert in diesem Haushalt am Ende eindeutig das Einende. Die Handschrift der CDU-Fraktion ist auch aus der Opposition heraus klar erkennbar. Und deswegen möchte ich zwei Architekten dieser Einigung heute besonderen Dank aussprechen. Zum einen dem Finanzausschussvorsitzenden Florian Schwab, der die Haushaltsgespräche auch in kniffligen Momenten des Austausches souverän geleitet und Lösungswege gefunden hat. Herzlichen Dank. Zum anderen möchte ich aber auch dem Ratsvorsitzenden Michael Hagedorn danken, der mit langjähriger Erfahrung immer wieder Wege gefunden hat, dass der Rat sich in seiner Breite in diesem Haushalt wiederfindet. Euch beiden sei an dieser Stelle stellvertretend für alle, die sich beim Haushalt eingebracht haben, in besonderem Maße gedankt. Die CDU stimmt heute dem Haushalt für das kommende Jahr 2024 zu.
Schönen Dank, Herr Keite. Dann kommt jetzt die SPD-Fraktion dran. Die haben sich darauf geeinigt, dass sie die Redezeit von 10 Minuten splitten. Zunächst spricht Frau Hamburger das Reis und dann Herr Panzer mit insgesamt 10 Minuten.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pütter, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Hagedorn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herausfordernde Zeiten erfordern mutige Entscheidungen. Einnahmen von roundabout 750 Millionen Euro stehen Ausgaben von 825 Millionen Euro im Jahr 2024 gegenüber. Nun könnte man meinen, dass es sinnvoll wäre, nicht mehr, als man einnimmt, auch auszugeben. Aber was würde das bedeuten, liebe Kolleginnen und Kollegen? Es würde Stillstand für Osnabrück bedeuten, noch mehr. Osnabrück würde zurückgeworfen beim bereits begonnenen Umbau unserer Schulen und bei wichtigen Projekten der Stadtentwicklung. Wir müssten die Unterstützung unserer Kinder- und Jugendeinrichtungen einschränken, unser kulturelles Engagement herabsetzen und auch die Finanzierung unseres Klinikums und der Stadtwerke neu überdenken, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Aber genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir als SPD, wollen wir als Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt Osnabrück nicht. Wichtig und essentiell für unsere Gesellschaft ist es aber doch, dass wir die Balance in diesen herausfordernden Zeiten halten. Das Gleichgewicht in unserer Gesellschaft ist durch die unruhigen Zeiten in dieser Welt schon sehr fragil. Deshalb müssen wir Kommunalpolitiker für Stabilität in unserer Stadt Sorge tragen und den Bürgern genau das vermitteln. Deshalb ist es für uns als Sozialdemokraten vollkommen richtig, dass wir im Fachbereich Soziales 2024 ca. 3,8 Millionen Euro mehr ausgeben als in 2023. Viele Menschen bedürfen der Unterstützung. Heute in Not zu geraten, geht sehr schnell. So nimmt beispielsweise die Wohnungslosigkeit zu, auch unter Jugendlichen. Mit dem am 7.11.23 einstimmig gefassten Beschluss zum Konzept der integrierten Notversorgung obdachloser und wohnungsloser Menschen in der Stadt Osnabrück ist frühzeitig das Thema von Politik und von Verwaltung aufgenommen worden. Diesen Bereich mit einer Stelle im Stellenplan der Stadt weiterhin zu stärken, ist aus unserer Sicht mehr als sinnvoll. Darüber hinaus bleiben steigende Mieten und hohe Energiekosten generell ein Problem für die meisten Menschen mit niedrigem Einkommen und mittlerweile auch von Menschen mit mittleren Einkommen. Unsere kommunale Wohnungsgesellschaft, die WIO, ist und bleibt daher ein wichtiger Baustein für die stetige Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Osnabrück. Wir müssen Sie aber daher weiterhin mit der Kapitalzuführung der Stadt ausstatten, bis sie sich irgendwann selber trägt. Für die Wohnungsbaugesellschaften und die Baubranche, die in Osnabrück die Kümmerer für den Wohnungsmarkt sind, ist das zeitliche Aussetzen der Infrastrukturabgabe zusätzlich ein deutliches Signal des Rates. Wir nehmen Ihre Sorgen ernst und wollen an dieser Stelle das Bauen für Sie etwas leichter machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich oben bereits erwähnte, darf man an der sozialen Infrastruktur nicht sparen. Die Unterstützung der Frauenberatungsstelle ist uns daher ein besonderes Anliegen. Ihr großes Engagement gegen Gewalt an Frauen, auch Gewalt in digitaler Form, ist uns ein großes Anliegen, welches wir mit diesem Haushalt festigen und ausbauen. Die Menschen und Frauen, denen Gewalt angetan wird, müssen Hilfe und Schutzräume erfahren. Das werden wir weiter aus Überzeugung unterstützen. Im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie geben wir voraussichtlich in 2024 19,7 Millionen Euro mehr aus als im Jahr 2023. Unsere Familien, unsere Kinder und Jugendliche sind die Zukunft. Jeder Euro, der jetzt investiert wird, zahlt sich später aus. Bei den Beschäftigten in diesem Bereich, natürlich auch in anderen Bereichen, faire Gehälter zu zahlen und Steigerungen der Tarifkosten zu übernehmen, ist selbstverständlich. Gerade die Investitionen im Personalbereich muss man genau beleuchten. Denn beim heutigen Fachkräftemangel ist die Investition in die Marke Arbeitgeberstadt Osnabrück enorm wichtig. Es muss Freude bereiten, bei der Stadt zu arbeiten, und es muss sich auch lohnen. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen. Apropos Geld in die Hand nehmen, dies muss man auch für in Not geratene Krankenhäuser. Das hochbelastete Gesundheitswesen war vor Corona schon angeschlagen und nach Corona erst recht. Jetzt kommen noch einmal Faktoren wie hohe Energiepreise und der Fachkräftemangel dazu. Es trifft alle Krankenhäuser in Deutschland und auch wir müssen vor Ort hier unterstützen. Mit 21 Millionen in 2023 haben wir dem Klinikum Erste Hilfe geleistet. Erste Hilfe wird jedoch nicht reichen. Der Patient wird eine längere Behandlung benötigen. Es geht aber auch um die Existenz der Niels-Stensen-Kliniken. Als langjährige Mitarbeiterin des Marienhospitals habe ich mir so eine Situation bislang nicht vorstellen können.
Auf der einen, nur kurzer Hinweis, dass Sie sich 6 Minuten zubewegen. Sie dürfen noch, klar.
Ich bin gleich fertig. Auf der einen Seite ist der Beruf als Krankenschwester ein recht krisensicherer. Wir werden immer gebraucht in den Zeiten des Fachkräftemangels noch mehr. Der nicht öffentliche Hilferuf, der dann öffentlich wurde, was vielleicht im Rückblick positiv zu sehen ist, birgt auf der anderen Seite aber auch die Chance, dass Land und Bund sich endlich finanziell bewegen. Denn das müssen sie ohne Wenn und Aber tun. Wir haben es 11:55, die Zeit drängt. Bund und Land müssen Mittel bereitstellen, um einen massenhaften Krankenhaussterben in Deutschland zu verhindern. Unsere gesundheitliche Grundversorgung steht auf dem Spiel. Die Leistungsträger, die sich vor Ort um die Kranken und Sterbenden kümmern, kann man nicht im Regen stehen lassen. Ich bin mir sicher, dass die Oberbürgermeisterin und die Landrätin sich auch Richtung Berlin für monetäre unterstützende Maßnahmen einsetzen. Danke an dieser Stelle dafür. Mein Dank geht an dieser Stelle aber auch an die anderen Fraktionen für die konstruktiven Haushaltsberatungen und vor allem auch an die Kolleginnen und Kollegen der Finanzverwaltung, die uns bei den Beratungen stets mit Rat und Tat begleitet haben. Vielen Dank.
Schönen Dank. Dann übernimmt jetzt Herr Panzer.
Ja, ich muss jetzt schneller sprechen. Herr Ratsvorsitzender, werte Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Verwaltung den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern einen Haushaltsentwurf übergibt mit zu Beginn 75 Millionen Euro mehr Ausgaben als Einnahmen, dann sind uns im Grunde alle Möglichkeiten genommen, politische Akzente zu setzen. Die Voraussetzungen für Verhandlungen konnten also nicht schwieriger sein dieses Mal. Der Ruf nach Sparvorschlägen und Konsolidierung wird immer lauter. Die Vorschläge der Verwaltung kamen sehr spät, aus Sicht der SPD-Fraktion nur einen Tag vor den internen Haushaltsberatungen. Die Sparvorschläge umfassten im Grunde die geringe Summe von 2,9 Millionen und ließen darum den Schluss zu, bei dem Haushaltsvolumen von über 800 Millionen nicht wirklich substanziell an Problemlösungen gearbeitet zu haben. Inhaltlich wären die Sparvorschläge dennoch geeignet gewesen, viel ehrenamtliches Engagement in dieser Stadt zu stoppen, die kulturelle Vielfalt einzuschränken und Teile der Infrastruktur zu schwächen, wenn sie in Gänze umgesetzt würden. Also mussten wir viele dieser ungeeigneten Vorschläge zurückweisen und korrigieren. Bedanken möchte ich mich bei den Fachverwaltungen, die Vorschläge gemacht haben, die sie selbst betreffen. Also wenn sie zum Beispiel aus eigenen Personalkosten Beiträge zu leisten bereit waren. Unsere Beiträge zur Haushaltssicherung sind ein höherer Beitrag zur globalen Absetzung der Personalkosten über alle Fachbereiche hinweg, da es auch der Stadtverwaltung immer schwieriger wird, offene Stellen zu besetzen und Nachfolgeregelungen bei ausscheidendem Personal hinzubekommen. Des Weiteren sind wir überzeugt, dass beim Treibstoff und bei Dienstreisen über alle Fachbereiche hinweg gespart werden kann. Darüber hinaus haben wir die Einnahmeseite der Stadt beleuchtet. Wir haben Korrekturen bei den Zuwendungen, Umlagen und Kostenerstattungen gemacht und die Ansätze für den Erwerb von Vermögensgegenständen und Zinsen ins Positive verändert. Wo haben wir als SPD nun Schwerpunkte bei den Haushaltsberatungen gesetzt? Uns ist es wichtig, bei den Zukunftsthemen der Stadtgesellschaft besser voranzukommen. Darum haben wir gemeinsam mit den Grünen Akzente gesetzt bei dem Thema Bildung, Mobilitätswende, Klimaanpassung, der Quartiersentwicklung und der Stadtsanierung. Beim Thema Busbeschleunigung wollen wir endlich aus dem Plan in die Umsetzung kommen. Darum haben wir das Produktziel verändert. Am Ende steckt in jedem Kilometer, den der Bus insgesamt schneller fährt, auch ein Konsolidierungsbeitrag für die Stadt, weil dies Betriebskosten sparen hilft. Wir wollen die Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrsanteils der Stadt noch einmal verstärken und haben die Ansätze für Radwege und Fahrradparkhäuser im Quartier erhöht. Wir wollen die Stadtbewohner stärker vor Lärmquellen schützen und haben uns bei der Umsetzung des Lärmaktionsplans Ziele gesetzt für die Umsetzung von Maßnahmen. Wir werden das erfolgreiche Programm Grünstadt Grau fortführen und einen Schwerpunkt bei der Entsiegelung von Flächen legen. Die Stadtsanierung bekommt noch einmal neues Geld für das Programm Osnabrück saniert und wir haben uns für Planungskosten bei der Gesamtschulentwicklung stark gemacht.
Herr Kritik, Panzer, Sie müssen
ich komme sofort zum Schluss. Kommen. Kritik müssen wir mit dem Umgang bei den Mehrbedarfen der sozialen und kulturellen Träger der Stadt äußern. Hier war die Verwaltung mit der immer gleichlautenden Begründung bereit, viel Wertvolles auf ein Minimum zu reduzieren und so unnötig Strukturen zu gefährden. Hier konnten wir in den interfraktionellen Runden dankenswerterweise viele Kompromisse finden und so wichtigen Einrichtungen den Rücken stärken, denen genauso wie der Stadt durch die gestiegenen Kosten finanziell mit dem Rücken an der Wand stehen. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Panzer. Dann ist jetzt für die FDP-UWG-Gruppe Herr Dr. Thiele.
Die Mehrheitsgruppe Grüne, SPD. Okay, das hättet ihr haben können. Grüne, SPD, Volt hat Bedürfnisse unserer Bürger, unserer Stadt aus den Augen verloren. Ja. Und sich stattdessen auf ideologisch motivierte Projekte konzentriert. Nur so ist es zu erklären, warum das vorliegende Haushaltsdefizit so extrem hoch ist. Die Finanzmittel werden in fragwürdige Projekte gelenkt, während grundlegende Infrastrukturmaßnahmen vernachlässigt werden. Hier bedarf es einer dringenden Umverteilung der Ressourcen. Es wäre an der Zeit gewesen, die Prioritäten zu überdenken und den Fokus auf das Wohl der Bürger und die nachhaltige zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt zu legen. Stattdessen wird versucht, mit Haushaltstricks die Zahlen immerhin 4 Millionen so darzustellen, damit die Genehmigung der Kommunalaufsicht gelingt. Damit hat die Ratsmehrheit ihrem eigenen Kämmerer das Heft aus der Hand genommen, da selbst sie den Haushaltszahlen nicht glaubt, die Herr Philipp vorgelegt hat. Seine Glaubwürdigkeit ist damit in Frage gestellt. Ja, auch wenn Sie immer noch den Kopf schütteln dabei. Ich habe seit Anbeginn meiner Ratstätigkeit immer ein waches Auge auf die finanzielle Situation der Stadt gehabt und einen sorgsamen Umgang mit dem Geld der Bürger gefordert. Und auch wenn Sie es nicht hören wollen, ohne die FDP gäbe es jetzt nicht die Finanzrichtlinie, die allerdings immer wieder aufgeweicht wurde. Die Verschärfung, die wir immer mit der UWG angemahnt haben, gäbe es jetzt nicht. Auch nicht die Abkehr von Fremdwährungsgeschäften. Und wenn Sie jetzt sagen, Was weiß ich schon als Arzt von Finanzen? Dann stelle ich doch gleich mal an Sie die Frage, wieso halten Sie die politischen Aufsichtsratmitglieder für Experten im Klinikum, in den Stadtwerken, im Theater oder im Zoo? Als Arzt erkenne ich, wenn es jemandem nicht gut geht. Diesem Haushalt geht es nicht gut. Meine Bedenken werde ich jetzt erläutern. Schon fing es an damals mit Grinzel, 14 Millionen versenkt und der Kämmerer träumt immer noch davon, dass er etwas davon zurückbekommt. Beispiel, VfL. Im September dieses Jahres hat die Mehrheitsgruppe und die CDU den Profiverein mit einer weiteren Million Euro zum wiederholten Mal unter die Arme gegriffen. Seit 25 Jahren ist der Verein hochverschuldet und immer wieder ist es unter anderem die Stadt, die ihm über die Runden hilft. Und bis 2025 wird mit einem Finanzvolumen von 15 Millionen Euro für das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum kalkuliert. Das kann und darf so nicht weitergehen, dass Mittel in dieser Größenordnung immer wieder ausplanmäßig für das laufende Jahr bereitgestellt werden. Die fehlen uns nämlich im Haushalt. Der Breitensport muss Vorrang vor dem Profisport haben. Beispiel, Gartlage, Grundstücke für mehrere Millionen für den VfL zu sichern, ohne das Vorfeld gründlich mit Gegebenheiten vor Ort auseinandergesetzt wurde, ist fahrlässig und unprofessionell. Und jetzt liegt die Fläche brav und gammelt vor sich hin. Beispiel Stadtwerke. Auch die Stadtwerke haben gezeigt, dass sich vieles, was wir in der Vergangenheit kritisiert haben, sich heute bewahrheitet hat. Sei es zum Beispiel jüngst die E-Kartbahn, die damals für 3 Millionen gebaut wurde und wo sich viele in der Sonne gezeigt haben, wie toll das ist. Wie es sich jetzt zeigt, es hat gefloppt. Schon damals, 2016, haben wir zu bedenken gegeben, dass eine Investition ohne klare wirtschaftliche Prognose fahrlässig ist und die Stadtwerke sich bitte auf ihr Kerngeschäft, der Daseinsvorsorge, konzentrieren soll. Auch dieses missglückte Projekt haben die Mehrheitsgruppe und die CDU zu verantworten. Im Engpunktepapier von Grüne, SPD, Volt steht, dass die Attraktivität des ÖPNV gesteigert werden soll, unter anderem mit einem guten Takt. Und was machen Sie? Sie kürzen das Angebot des ÖPNV. Thema Straßenbau. Der Straßenbau ist eine Katastrophe. Osnabrück ist in weiten Teilen durch unzählige Baustellen lahmgelegt. Aktuell 9 Vollsperrungen. Das ist bürger- und wirtschaftsfeindlich. Eine Innenstadt, die immer weniger von Besuchern angenommen wird, führt zu vielen Leerständen. Aber seien wir ehrlich, wer will denn auch einen Slalom der Baustellenumfahrung wirklich noch auf sich nehmen, wenn er in der Innenstadt teure Parkplätze und kaputte Mülleimer und wenig Sitzgelegenheiten auf ihn warten? Und dann wird noch eine Erschließungsstraße für den Wissenschaftspark für mehrere Millionen gebaut, die niemand braucht. Die Rheiner Landstraße könnte schon seit einem halben Jahr fertiggestellt sein. Vom Neumarkt ganz zu schweigen. Damit können wir vielleicht ins Guinness-Buch der Rekorde für Unfähigkeit und Stillstand seit 20 Jahren. Wer hat eigentlich das miserable Baustellenmanagement zu verantworten? In allen Bereichen der Verwaltung muss Kommunikation mit dem Bürger deutlich verbessert werden. Auch der Umgangston muss auf Augenhöhe sein, und zwar auf allen Ebenen. Mit den Bürgern und auch mit den Ratsmitgliedern. Ich komme zum Schluss. Die steigenden Lebenshaltungskosten belasten die Bürger, ohne dass sie eine angemessene Gegenleistung erfahren. Es ist an der Zeit, transparente und effiziente Finanzstrategien zu verfolgen, um die Bürger nicht weiter zu belasten und dennoch eine qualitativ hochwertige städtische Versorgung zu gewährleisten. Wir treten jedenfalls für eine zukunftsorientierte Haushaltspolitik ein, die Interessen aller Menschen in Osnabrück behält und nicht den Fehler macht, kurzfristig politische Ziele über das langfristige Wohl der Stadt zu stellen. Und dieser Haushalt stellt das leider nicht dar. Deswegen werden wir ihn ablehnen. In vielen Punkten werden wir ihm zustimmen, aber in Gänze werden wir ihn ablehnen. Danke.
Ja, dann haben wir jetzt noch Frau Meyer-Leive, bitte. Ach so, Entschuldigung. Ja, Fraktion Die Linke, Carla Wefel. Ja, Entschuldigung. Herr Dr. Gers, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte ich allen Mitarbeitern der Stadt und Mitarbeiterinnen meinen Dank aussprechen, für die in einer angespannten Lage sehr gute Arbeit leisten und mit hoher Zuverlässigkeit und großem Engagement täglich Außergewöhnliches für unsere Stadt leisten. Dankeschön. Wir müssen jedoch feststellen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht in dem Maße unterstützen, wie sie es verdienen. Die Arbeit wird immer mehr, während die Zahl der dafür erforderlichen Beschäftigten zunehmend schwindet. Positionen bei der Stadt, die früher gefragt und angesehen waren, sind unattraktiv geworden. Offene Stellen lassen sich im öffentlichen Dienst kaum noch besetzen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass die Gesetze des Marktes wirken und der Konzern Stadt mit seinen Angeboten mit denen in der freien Wirtschaft nicht mithalten kann. Also wandern die Kräfte dorthin, wo sie besser bezahlt werden. Das erklärt sich eigentlich ganz von selbst. Wie man dem wirksam begegnet, ist ebenfalls eine Binsenweisheit. Wir müssen besser bezahlen. Und hiermit sind wir beim zentralen Problem unseres Haushaltes. In der städtischen Kasse ist deutlich zu wenig Geld. Und es wäre noch viel weniger drin, wenn wir unsere Angestellten so entlohnen würden, wie es Unternehmen tun, mit denen wir um gutes Personal konkurrieren müssen. An dieser Stelle höre ich dann, bevorzugt aus konservativen und neoliberalen Kreisen, geradezu reflexhaft, dass die öffentlichen Kassen kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hätten. Das natürlich durch Einsparungen in den Griff zu bekommen sei. In der Regel vernehmen wir, dass der Bereich der Sozialausgaben auf jeden Fall Gegenstand von Einsparungen sein müsse. Nur wo soll da denn noch gespart werden? Ein Sechstel der Bevölkerung lebt bereits an der Armutsgrenze und für diese Menschen ist die Inflation deutlich spürbarer als für alle anderen Teile der Gesellschaft. Diese Zahl wird außerdem noch steigen, denn die Zahl der Flüchtlinge wird ebenfalls deutlich zunehmen, was unter anderem daran liegt, dass Einsparungen oder sagen wir lieber nicht getätigte Ausgaben in der Vergangenheit die Klimaproblematik immer schneller vorangetrieben hat. Aber warum war die Erhöhung des finanziellen Handlungsspielraums bislang nicht die erste politische Priorität? Weil das die Erhöhung von Steuern und Abgaben bedeutet hätte, für die man die politische Verantwortung nicht übernehmen wollte. Stattdessen wurde abgelenkt. Man hat jahrzehntelang wider besseren Wissens versucht, diejenigen, die das hätte betreffen können, an sich zu binden, mit der Aussicht auf immer mehr. Mehr Lebensqualität, mehr neue Technologien, die das Problem schon lösen werden, mehr Wissen, mehr Wachstum, denn wir können euch eure Normalität zurückgeben. Ihr müsst nur ein paar neue Geräte kaufen oder in einen Fonds einzahlen, der anderswo Bäume pflanzen lässt und dann braucht ihr euren Lebensstil nicht zu ändern. Auf keinen Fall sollte der Eindruck aufkommen, dass die Normalität des immer weiter gesteigerten Konsums und der grenzenlosen Mobilität auch bei uns in den wohlhabenden Ländern womöglich ein Ende nehmen könnte. Dabei ist es in der Soziologie weitestgehend unumstritten. Die nächste Generation wird auch bei uns zu 50% nicht den Lebensstandard halten können, den noch ihre Eltern hatten. Ungünstigere Berechnungen gehen sogar von 2/3 aus. Was bedeutet das für unsere Stadt? Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir immer mehr Menschen beheimaten werden, die immer weniger Geld zur Verfügung haben, für die aber trotzdem die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt werden müssen, wie etwa Wohnraum, medizinische Versorgung, Ausbildung, gesellschaftliche Teilhabe. Hier kann nur die öffentliche Hand einen Ausgleich schaffen. Und deshalb muss sie darauf vorbereitet werden. Worauf läuft meine Argumentation hinaus? Jeder Haushalt bleibt Improvisation und Reparaturverhalten, solange gesicherte und ausreichende Einnahmen fehlen. Das sehen wir bereits jetzt und in der Zeit, die auf uns zukommt, wird es noch drastischer sein. Hier ist allerdings nicht nur die Kommune selbst in der Verantwortung. Auch Land und Bund tragen eine erhebliche Mitschuld an diesem finanziellen Desaster. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Ich weiß, dass bei der Erarbeitung des Haushaltes sehr viel Mühe aufgewandt wurde, um diesen Entwurf zustande zu bringen. Das honorieren wir. Dennoch werden wir dem Haushalt nicht zustimmen, da es an einem zukunftsweisenden Gesamtkonzept mangelt. Danke. Daher lautet unsere Entscheidung Enthaltung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war eine Punktlandung. Frau Meyer-Leibe, bitte. Also zeitlich eine Punktlandung.
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Ratskolleginnen und Kollegen. Ja, wir wissen es. Wir sind umzingelt von Realitäten. Auch andere vergleichbare Kommunen machen Schulden, die irgendwann in besseren Zeiten vielleicht wieder ausgeglichen werden können. Wir wissen auch, dass Kommunen ein strukturelles Finanzproblem haben. aber kann und darf dieses Wissen eine Entschuldigung für diesen vorgelegten Haushalt mit Rekordschulden sein? Wir meinen nein. In diesen krisenhaften Zeiten stehen wir vor zu vielen Ungewissheiten. Wie entwickelt sich die Inflation? Welche Fördermöglichkeiten von Bund und Land können wir noch erwarten? Wohin steuert der Bausektor? Wohin die Zinsen? Wie entwickelt sich unsere hiesige Wirtschaft und welche Gewerbesteuereinnahmen wird es tatsächlich geben? Wie können die Prozesse in der Verwaltung optimiert, digitalisiert und entbürokratisiert werden, um den Fachkräftemangel abzufedern und handlungsfähig zu bleiben? Positiv hervorzuheben sind in diesem Haushalt für 2024 die großen Investitionen in den Ausbau der Schulen und Kitas. Osnabrück ist eine Stadt des Mittelstands und viele alteingesessene Familienunternehmen. Mit diesen Investitionen kann die Attraktivität des Standortes für Investoren und auch für Fachkräfte gesteigert werden. Außerdem ist es eine Investition in Arbeitsplätze. Der BOK-Fraktion liegt viel an der Attraktivität unserer Stadt als Wirtschaftsstandort. Daher sehen wir diverse geplante Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und die damit verbundenen Maßnahmen keinesfalls als positives Signal an unsere Wirtschaft. Sie sind ganz im Gegenteil eine zusätzliche Belastung und sie verhindern insgesamt eine positive Entwicklung. Beispielhaft nennen wir an dieser Stelle die Erhöhung der Parkgebühren, die Teileinziehungen im Bereich Domsfreiheit und Neumarkt oder auch Betonklötze auf Parkplätzen. Wie man leider beobachten kann, sind die zunehmenden Leerstände, insbesondere in unserer Innenstadt, bereits besorgniserregend. Auch der Ausbau der Fährter Landstraße mit dem reduzierten Brückenneubau wird ganz sicher nicht zu einer Reduktion des Schwerlastverkehrs führen, wie im Fachausschuss diskutiert. Wir sind umzingelt von Realitäten. Laut Prognosen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr werden sich die Verkehre weiter erhöhen. Und diese Entwicklung wird nicht vor unserer Haustür Halt machen, nur weil wir anders planen. Ebenso der Fürstenauer Weg, der zu einer Veloroute bis Wallenhorst werden soll. Die nun gewählte überdimensionierte Variante mit beidseitigem Radweg einer kleinen Teilstrecke endet abrupt. Eine sinnvolle Weiterführung über den Piesberg ist gar nicht möglich. Viele Grüße aus Schildau. Oder der geplante Umbau der Hannoverschen Straße. Sie wird zwar vom Fachausschuss als Haupteinfallstraße gewertet und als wichtig für Gewerbe und Handel sowie die Erreichbarkeit der Innenstadt erachtet. Ihr Umbau wird aber ohne weitergehende Prüfung oder gar Gespräche mit dem angrenzenden Gewerbe bzw. den Anliegern einfach beschlossen. Ich möchte es an dieser Stelle noch einmal sagen. Der Wirtschaft ist unser Motor. Eine starke Wirtschaft in Osnabrück ist der Garant für einen positiven Einnahmesaldo. Ein guter Wirtschaftsstandort muss unbedingt auch eine gute Erreichbarkeit für alle Verkehrsmittel gewährleisten. Dazu ist hier in der Stadt ein guter Verkehrsfluss sicherzustellen. Und das heißt, so viel sicherer Radverkehr wie möglich, aber auch so viel Autoverkehr wie nötig. Die sogenannte Zuflussdosierung scheint aber den Verkehr sogar zusätzlich zu lähmen. Im letzten Ausschuss für Stadtentwicklung wurde uns nun allen Ernstes ein weiteres Geschenk überbracht. Zukünftig sind noch mehr Baustellen zu erwarten. Alles Bisherige scheint nur ein Vorgeschmack zu sein. Kleinkram. Für ein Oberzentrum muss unserer Meinung nach ein kluges Baustellenmanagement auch oberste Priorität haben. Last but not least, die weiteren Eigenkapitalstärkungen in zweistelliger Millionenhöhe an die VIO. Wir sollten die Geldströme an unsere Gesellschaften genauer untersuchen und stärker in den Blick nehmen. Denn wir sind umzingelt von Realitäten. Erkennen wir diese doch endlich auch einmal an. Fakt ist, wir wissen nicht, welche und wie viel der geplanten Investitionen wir tatsächlich umsetzen können. Genauso wenig, ob die Kommunalaufsicht den Negativrekordhaushalt mit diesen Konsolidierungsvorschlägen genehmigt. Die BOK-Ratsfraktion wird daher den Haushalt 2024 nicht unterstützen. Vielleicht ist gerade nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um die strategischen Ziele und die damit verbundenen Handlungsfelder zu überprüfen und neu zu formulieren. Das gilt auch für den Masterplan Innenstadt, der gerne als Handlungskatalog genannt und in wirtschaftlich deutlich besseren Zeiten erstellt wurde. Im Sinne aller Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger. Nur so können wir handlungsfähig bleiben und unsere Stadt zukunftsfähig machen. Die BOK-Ratsfraktion dankt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und ebenso allen, die sich ehrenamtlich engagieren. Für die hervorragende Leitung der Haushaltsgespräche möchten wir insbesondere dem Vorsitzenden des Finanzausschusses Florian Schwab ganz herzlich danken. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank. Das waren die Beiträge der Fraktionsvorsitzenden. Jetzt schießen die Arme zum Himmel. Gebt uns ein paar Minuten, damit wir das notieren können.
Wer will nicht reden, wäre einfacher.
Ich mache gleich einen Anfang. Ja.
Ja.
So, wir werden das jetzt hier versuchen, entsprechend zu sortieren. Da ich an allen Haushaltsgesprächen teilgenommen habe, erlaube ich mir, für die Mehrheitsgruppe den ersten Redebeitrag zu halten und darf Herrn Görtemöller bitten, ich werde danach die Sitzungsleitung wieder übernehmen.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es gehört. Der Ratsvorsitzende möchte als Erstes sprechen und das wird ihm natürlich auch gestattet. Bitte schön, Herr Hagedorn.
Schönen Dank, Herr Bürgermeister. Ich spreche jetzt natürlich nicht als Ratsvorsitzender, sondern als finanzpolitischer Sprecher der Grünen Ratsfraktion. Muss man ja immer ein bisschen unterscheiden. Bevor ich ein paar Bemerkungen machen möchte, vielleicht ist es Herr Dr. Thiele leider nicht da. Wir reden über den Haushalt 24. Und ich habe so ein klein bisschen in dem Beitrag vermisst und auch in den Vorschlägen, die wir diskutiert haben, was denn jetzt die Beiträge, wenn man insgesamt den so fulminant ablehnt, den Haushalt, was denn für konkrete Vorschläge für eine Verbesserung der Finanzsituation da sind. Da war, ehrlich gesagt, kaum was auf dem Tisch. Und dass wir jetzt so im Groben durch die Vergangenheit fliegen, kann man tun, hilft uns aber bei dieser Debatte nicht unbedingt weiter. Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Und zwar, selbstverständlich, das ist auch mehrfach gesagt, wir haben eine Haushaltssituation, ich bin jetzt 27 Jahre im Rat, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Das hat verschiedenste Ursachen, das will ich jetzt auch gar nicht wiederholen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Wir haben nur auch zweierlei zu beachten. Wir haben auch, das muss man ehrlicherweise auch sagen, wir haben auch eine gewaltige Steigerung der eigenen Verwaltungskosten in den letzten Jahren. Und zwar auch trotzdem vor dem Hintergrund, dass wir verschiedene Stellen nicht besetzt kriegen. Aber es gab hin und wieder an der einen oder anderen Stelle in den Debatten oder auch in Stellungnahmen, die wir bekommen haben, so die Tendenz zu sagen, okay, was die Verwaltung braucht, ist selbstverständlich. Bei dem, was Dritte brauchen, war das nicht immer so selbstverständlich, auch mit den Begründungen, wie man manchmal mit Mehrbedarfen oder Ähnlichem umgeht. Ich möchte vor diesem Hintergrund noch mal ansprechen, dass wir nach wie vor Defizite darin haben, unsere gesamte Verwaltung so effizient wie möglich aufzustellen und dies auch vor dem Hintergrund, dass wir viele Stellen nicht besetzt bekommen. Das ist also nicht nur eine ökonomische Frage, sondern auch, was die Zukunft angeht, eine Frage, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht überlasten wollen und Ähnliches. Und gleichzeitig möchte ich sagen, dass wir natürlich eine funktionierende Verwaltung brauchen, dass wir aber die Sachen nicht gegeneinander ausspielen dürfen, weil auch die kulturellen Angebote, die sozialen Angebote in dieser Stadt und so weiter ganz erheblich zur Attraktivität unserer Stadt beitragen. Und auch das ist inzwischen selbstverständlich früher hat man immer gesagt, das sind weiche Standortfaktoren. Nein, wenn wir auch über die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Osnabrück reden, dann müssen wir eine attraktive Stadt sein. Wir müssen hier gute Angebote auch in kultureller und sozialer Hinsicht vorhalten, damit Fachkräfte bereit sind, auch nach Osnabrück zu ziehen und hier Jobs nicht nur in der Verwaltung, sondern auch bei hier ansässigen Unternehmen zu übernehmen. Von daher sind diese Ausgaben mindestens genauso zu rechtfertigen wie die Mehrausgaben für die eigene Verwaltung. Ich finde, bei den Debatten, die wir geführt haben, bemerkenswert, das ist auch hier schon angeklungen, und ich mache das auch seit Jahren und habe das auch schon sehr unterschiedlich erlebt. Ich finde es wirklich stark, auch wie die Fraktionen in diesem Rat miteinander in die Debatte eingestiegen sind. Es ist hier schon angeklungen, Das ist natürlich irrsinnig, wäre zu glauben, dass man in jedem Punkt einer Meinung ist. Das wäre ja verrückt, dann gäbe es keine unterschiedlichen Parteien, dann wären wir alle im selben Verein. Aber was deutlich geworden ist in diesen Beratungen, es ist von allen Seiten mit gutem Willen in diese Beratungen eingestiegen worden. Und ich glaube, es ist auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, nicht nur für Osnabrück, sondern auch wenn wir insgesamt in der Demokratie schwierige Zeiten sehen, es ist insgesamt ein sehr gutes Signal, dass die demokratischen Kräfte in dieser Stadt in der Lage und auch willens sind, für diese Stadt, für unser Osnabrück gemeinsam zu handeln. Und dafür auch meinerseits danke.
Ja, Herr Hagedorn, recht schönen Dank.